Nimm hier. Und Gott will uns heute, mein Thema heute ist, finde deinen Gott, deinen Heiland, deinen Erlöser, deinen Arzt, deinen Helfer, deinen Fürsorger. Und deshalb nicht nur irgendeinen von irgendjemand, sondern meinen persönlichen Herrn und Heiland. Und Gott sagt, ich will dein Herr und dein Heiland sein. Finde also den Weg zum Herrn. Finde den Weg zum Thron der Gnade, zum Thron der Herrlichkeit, findet zu Jesus. Meine Botschaft ist, finde zu Jesus, nicht zu einem Herrgott, zu einem einer Gottheit, nein, zu Jesus. Der Weg zum Vater geht über Jesus. Jesus ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. So, wenn du zum Heiland kommen willst und wenn du Gott finden willst, du musst vom Heiland gezogen werden. Niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich, sagt der Herr. Und es ist so wichtig, dass wir vom Heiligen Geist die Augen geöffnet bekommen, dass wir erkennen, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und das brauchen wir, eine persönliche Erfahrung, eine persönliche Beziehung, persönliche Offenbarung des Herrn. Es geht nicht, dass wir nur von hören und sagen, der Pastor hat es gesagt, unsere Kirche lehrt es, oder was weiß ich, unsere Gemeinde erzählt sowas, oder in der Bibel steht es. Nein, wir müssen persönlich Gott erleben und Gott erfahren. Der Herr Jesus hat die Jünger gefragt, was sagen die Leute von mir, wer bin ich? Bin ich ein Prophet, bin ich ein Retter, bin ich Heiler, bin ich Befreier, bin ich ein Exorzist, was bin ich? Und dann schießt wie aus der Pistole raus beim Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt der Heiland klipp und klar, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart. Das hast du nicht von den Rabbinern gelernt. Das hast du nicht in der Synagoge gehört. Das hat dir der Heilige Geist offenbart. Und wir brauchen, um Gott zu finden und Gott zu erleben, die Offenbarung des Heiligen Geistes. So, deshalb, ich lade euch auch ganz herzlich ein. Für den nächsten Gottesdiensten morgen wird das Thema sein, willst du lange leben? Wer möchte lange leben? Ewig leben. Und es geht um das ewige Leben heute, morgen. Morgen wird es um das ewige Leben gehen. So, dann am Mittwoch wird das Thema sein, Gottes Plan ist nicht aufzuhalten. Wenn Gott sich etwas vorgenommen hat, wenn Gott etwas geplant hat, das geht in Erfüllung, da können 1000 Teufel kommen, gegen den Segen Gottes ist kein Kraut gewachsen. Halleluja. Preis dem Herrn. Freitag wird das Thema sein, was lernen wir in der Gegenwart Gottes? Und ich werde im Monat April den Elia betrachten. Der Elia ist mir dieser Tage so für meine persönliche Andacht, in meinem persönlichen Umgang mit Gott, in meiner Bibellese, in meinem Bibelstudium groß geworden. Elia. Und in der Bibel heißt es, wenn der Herr kommt, wenn der Herr sich offenbart, er wird sich im Geist und in der Kraft Elias offenbaren. Das war damals beim Johannes den Täufer. Johannes der Täufer, haben die Leute geglaubt, das wäre jetzt die Reinkarnation von dem Elia. Nein, nein. Elia und Johannes der Täufer waren ganz was anderes, waren zwei verschiedene Typen, aber er kam im Geist Elias, wie ein Revolutionär, wie ein Rebell, wie ein Reformator. So, und in der Endzeit wird genau das Gleiche sein, die Gegenwart des Herrn wird so stark sein wie beim Elia. Und zwar bei einzelnen Christen, und mir ist so groß geworden, wie wird man Elia? Zuerst versteck dich am Bachgritt, zuerst geh zu der Witwe. Und so weiter. Ein paar Gedanken, die mir so groß geworden sind, ich möchte mit euch teilen und ihr seid herzlich eingeladen. Der Heilige Geist muss uns Gott offenbaren. Wir müssen in der Schule des Heiligen Geistes sein. Und nur der Heilige Geist bringt uns die Wahrheit über Gott etwas näher und öffnet uns die Augen und so weiter. Jesus sagt, ihr werdet inne werden, ob die Lehre, die ich jetzt verkündige, aus der Bibel ist, aus der Tora ist, aus den Heiligen Schriften ist, von den Propheten ist oder von wem das auch immer sein mag, ihr werdet inne sein, dass es von mir redet. In der Bibel heißt es, wer an mich glaubt, oder sagt Jesus von sich selbst, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Lerne deinen persönlichen Gott kennen, deine persönliche Beziehung zum Herrn. Du weißt, ob die Bibel wahr ist oder nicht, nicht durch Bibel lesen oder durch Vergleichen wie der Bibelstellen, wie Jehovas Zeugen, die sagen, die Bibel ergänzt sich selbst oder erklärt sich selbst. Nein, die Bibel kann sich tausendmal selbst erklären und du wirst doch nicht verstehen. Die Bibel wurde im Geist gegeben und kann nur im Geist verstanden. Die Bibel wurde nicht in Griechisch, Lateinisch, Hebräisch oder Aramäisch geschrieben. Die Bibel wurde durch den Heiligen Geist eingegeben den Menschen. Menschen haben getrieben vom Heiligen Geist das Wort Gottes wiedergegeben und ihr werdet inne werden, ob die Lehre von mir ist oder von Gott. So, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Eine persönliche Erfahrung. Die persönliche Erfahrung ist nicht nur, dass ich was weiß, was ich erkannt habe, sondern diese persönliche Erfahrung hat Tiefgang. Weißt du, wo die persönliche Erfahrung hinführt? Zum Zerbruch. Zum totalen Zerbruch. Herr, wenn ich alle verlassen, aber ich nicht. Ich, Petrus, bin ein tapferer Mann, ein Kämpfer für das Evangelium. Und was passiert? Da kommt so ein kleines Mädchen. Und bei diesem kleinen Mädchen fängt er an zu schlottern und sagt, von was redest du, Mädel? Hör doch auf mit diesem Blödsinn, lass mich in Ruhe. Ja, du warst auch dabei. Und ich habe sogar gesehen, wie du das Brot ausgeteilt hast. Oder wie du das und das gemacht hast. Wie du sogar vielleicht, wir haben gehört, wie du mit dem Herrn auf dem Wasser gegangen bist. Ja, ich weiß nicht, von wo du sprichst. Hör doch auf mit diesem Blödsinn. Du siehst, wie schnell ein Mensch ohne den Heiligen Geist zu einer Niete wird. So. Der Heilige Geist muss uns informieren, der Heilige Geist muss uns motivieren, der Heilige Geist muss uns inspirieren, erleuchten und so weiter. Die Offenbarung muss vom Heiligen Geist gegeben werden. Ihr werdet inne werden. Weißt du, das ist was anderes, als nur lernen, studieren, meditieren. So, alles andere, was du so von Gott weißt, ist alles Hypothese. Das, was ich dir erzähle, ist wunderbar. Aber damit kannst du nicht leben. Du brauchst die Offenbarung des Heiligen Geistes, auch nach der Predigt, wenn du nach Hause gehst. Ich kann wunderbar gepredigt haben, überzeugend geredet haben. Ich kann dich überzeugen, dass du glaubst, du hast das Pferd gestohlen, obwohl du nicht gestohlen hast. Das wäre kein Problem für mich, diese Überzeugung hier rüberzubringen. Aber das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, du musst selber dabei gewesen, selber gesehen, selber betastet, selber gehört, selber erfahren haben. Das ist wahr und das ist Wort Gottes. Zum Einstieg möchte ich die Geschichte von Nathanael nehmen. Nathanael ist einer, den der Herr Jesus berufen hat. Und zwar ganz merkwürdig. Philippus sagt, Nathanael, wir haben den Messias gefunden. Ach komm, hör auf, den gibt's gar nicht. Der wird auch gar nicht kommen. Zu unserer Zeit schon gar nicht. Und dann, dieser Nathanael geredet, aber diese ganze Predigt von Philippus hat nicht genützt. Nathanael sagt, ihr glaubt nicht. Ja, wo kommt der her? Aus Nazareth. Was kann von Nazareth Gutes kommen? Verstehst du? Schon allein das Argument. Weißt du, Leute haben Vorurteile. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Und dann kommt der Heiland, der Herr Jesus. Nathanael hat wahrscheinlich ihn gekannt, so vom Fleisch her. Der war ja aus Kana und so weiter. Der war aus der Nähe, das ist nur ein paar Kilometer weg davon. Und dann sagt der Herr Jesus, Nathanael, ich habe dich gesehen, als du unter dem Feigenbaum lagst und hast gedacht, was kann Gutes aus Israel kommen? Kommt schon ein Prophet von Israel? Ich habe dich gesehen. Weißt du, und das ist, und Gott sieht nicht nur, wo wir sind, sondern Gott sieht auch unsere Gedanken, was wir denken. Was kann Gutes aus Nazareth kommen? Ich habe gesehen, wie du unter dem Feigenbaum saßt und wie du über Gott nachgedacht hast und wie du an den lieben Gott Fragen gestellt hast und wie der Herr Jesus dann ihm diese Frage beantwortet, was kann Gutes aus Nazareth kommen? Nathanael war ein wahrer Gottessucher und Gott lässt dem Aufrichtigen immer gelingen. Ich weiß, Gott suchen ist keine einfache Sache, das ist schon kompliziert, Gott zu suchen. Da gibt es so viele Nebeneinflüsse, so viel Manipulation von außen. Dort ist Christus, da ist Christus, dort ist Christus und dort ist Christus. Nein, du musst selber herausfinden, wo ist wirklich Christus. Der Herr Jesus ist nicht in jeder Kirche und überhaupt in den Kirchen, überhaupt nicht. In den Gemeinden überhaupt nicht, auch nicht bei uns. Weißt du, wo Jesus ist? Wo 32 in seinem Namen versammeln, da ist er mitten unter ihnen. Und wo ist das? Wo ist das, wo 32 in seinem Namen versammeln? Gott suchen ist nicht einfach. Denn es ist eine wichtige Frage, wo ist Gott, wo finde ich Gott? Und mein Thema heute ist, finde deinen Gott. Wo findest du deinen persönlichen Heiland? Soll ich dir sagen? In der Wüste, unter dem Feigenbaum, in der Einöde, in der Einsamkeit, in der Stille. Wo finde ich Gott? Jeder Mensch trägt ein Monogramm Gottes in sich selbst. Und er weiß, es gibt einen Gott, es muss einen Gott geben. Es ist ein höheres Wesen, egal wie es heißt, ob es Gott heißt, oder Jehova heißt, oder Allah heißt, oder Re heißt, oder was weiß ich, Krishna heißt. Es muss ein höheres Wesen geben, aber wer ist das? Und ich sag euch eine Wahrheit, alle Religionen glauben an einen Schöpfergott. Alle Religionen. Ob es Buddhisten sind, oder Hindus sind, oder Moslems sind, Christen, Katholiken, Protestanten, sie glauben alle an einen Schöpfergott. Aber an diesem Schöpfergott kommen wir nicht bei. Dazu brauchen wir den Mittler, Jesus Christus. Er ist der Weg. Er ist die Wahrheit. Und niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Deshalb, Also ich akzeptiere alle Religionen. Alle Religionen glauben an einen Schöpfergott, an eine höhere Autorität, der das Gesetz gemacht hat, der für Ordnung und Ruhe sorgt und ja, dass die Menschen gut miteinander umgehen. Aber das ist nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen einen persönlichen Gott und nicht nur einen Schöpfergott. Weißt du, was wir brauchen? Den Vatergott. Den Vatergott. Und erst nur durch Jesus Christus und durch den Heiligen Geist können wir sagen, aber, lieber Vater. Und Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Zu diesem Schöpfergott kommst du, nicht durch irgendwelche Religionen, durch irgendeinen hohen Priester oder Prediger oder Pfarrer oder Pfaffen oder Papst oder wen auch immer. Du kommst nur durch Jesus Christus zu dem Vater Gott. Und deshalb sagt Jesus, wenn ihr betet, sollt ihr so beten, unser Vater, mein Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist also, Jesus vermittelt unseren Vater und er spricht sehr viel von seinem Vater. Und er erzählt den Vater und dann im hohen priesterlichen Gebet sagt er dem Vater, Vater, ich danke dir, dass du mich würdig gemacht hast, dass ich deinen Namen den Menschen erklären konnte. Jesus ist der Weg zum Vater. Die Bibel spricht sehr viel vom Suchen. Und wir sollen nicht eine Religion suchen, wir sollen aufhören, Gott zu suchen. Gott kannst du nicht finden. Der ist im Universum, über Wolken, weit in der Herrlichkeit. Da kommst du nicht bei hin. In den ganzen Sternenmassen ist Gott weit weg, dieser Schöpfer Gott. Aber durch Jesus Christus kommen wir Gott etwas näher. Er kam zu uns, er kam auf uns zu, er hat uns abgeholt, da wo wir waren. In Bethlehem ist er zur Welt gekommen, der Sohn des Allmächtigen. Wie finde ich Gott? Wie erlebe ich Gott? Diesen gnädigen, barmherzigen Gott. In diesem Jahr haben wir Reformationsjahr, wo wir an Martin Luther denken, was er alles da angestellt hat. Ja, egal, man kann so und so zum Luther eingestellt sein. Aber Luther suchte eins, ich suche einen gnädigen Gott. Hat irgendwo mal, ist ins Gewitter reingekommen, im Blitz, und hat Todesängste ausgestanden. Und da kommt er auf den Gedanken, wie finde ich einen gnädigen Gott? Und du findest nicht einen gnädigen Gott, indem du Gesetze hältst, indem du nach bestimmten Regeln lebst. Du findest den gnädigen, barmherzigen Gott nicht, indem du einer Kirche beitrittst, Ablass kaufst oder was weiß ich, was damals gang und gäbe war. Du findest einen gnädigen Gott, wenn du Jesus annimmst. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wie finde ich diesen persönlichen Gott, der das ganze Universum zusammenhält, die ganze Welt hält und der dich sogar in seiner Hand hält? Wie finde ich diesen Gott, diesen großen, starken Gott? Wie finde ich den Gott, der mich alles sagen kann, der mir hilft, der mich aus der Hölle rausholt, der mich bewahrt? Wie finde ich einen Gott, der mir Kraft gibt? Wie finde ich? Und Jesus sagt, suchet mich und ihr werdet leben. Und wir müssen einfach die Menschen zu Jesus einladen. Ich lade dich nicht ein zu Gott, ich will mit Gott nichts zu tun haben. Ich komme zu Gott sowieso nicht bei. Ich kann nur den Vater im Himmel erleben, wenn ich Jesus angenommen habe. Er ist der Weg. Und deshalb nicht irgendeine Religion. Ich verweigere mich und wehre mich gegen jede Form von Religion. Die Religion bringt uns nicht zu Gott. Egal wie fromm die ist und wie gut die ist und wie anständig die ist und wie, das ist alles nur Moral. Das ist alles nur Leistungsreligion. Das sind gute Werke. Aber was mich zu Gott bringt, ist nur der Sohn des lebendigen Gottes. Und den kann man nur erkennen durch den Heiligen Geist. Wir brauchen einen alltagstauglichen Gott. Einen Gott, der im Alltag funktioniert, den man überall vertrauen kann. In Stürmen, in Gefahren, in Krankheiten, in Nöten, in Belastungen, Bedrückungen, in Engpässe. Und Jesus sagt, wer mich hört, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich sieht. Und du siehst die Liebe Gottes durch Jesus Christus, wer sich präsentiert. Und dann kommt der Heilige Geist als Verstärkung. Und dann merkst du, wie Gott einen Menschen liebt. Wer einem Menschen nachgeht, der Heilige Gott, der allmächtige Gott sagt, sucht mich und ihr werdet leben. Er hat nicht gesagt, sucht den Jehova oder sucht den Gott oder Herr Zebaoth oder El Shaddai oder Elohim oder wie die ganzen Gottheiten heißen mögen. Sind alles nur Wüstengottheiten, so wie der Allah, nicht mehr und nicht weniger. Aber Jesus ist die Wahrheit. Er ist der allmächtige Gott. Er hat uns Gott repräsentiert. Er sagt, schaut mich an. Aber das wollten die Juden nicht wissen. Die haben erwartet einen Messias. Aber der Messias ist nur ein Mensch. Der Messias ist nicht irgendwie eine Übernatur. Nein, es ist ein Mensch, der Israel damals von den ganzen Babyloniern, Römern oder was weiß ich, von welchen Mächten befreien sollte. Und Israel hat über 21 Messiasse gehabt und es waren alles falsche Messiasse. Und Jesus wollte kein Messias sein, sondern er wollte der Sohn des lebendigen Gottes sein, der uns zu Gott bringt. So sucht mich, sucht einen praktischen Gott, einen Gott, mit dem man leben und sterben kann. Weißt du, Gott will, dass er Nummer eins in unserem Leben ist. Und er sagt, ich will alles für euch sein. Ich will euch begleiten. Ich will mit euch sein. Und Jesus sagt, ich kann's. Und er ist den Weg des Todes gegangen. Und er sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wer kann das dir sagen? Kann das irgendeine Religion dir das beibringen? Nein, das ist nur Jesus. Da kommt Mutter Maria. Und dann kommen irgendwelche Heilige. Dann kommen irgendwelche religiösen Typen, Gurus, aber die bringen nicht Erlösung. Die Erlösung bringt nur eine, und das ist Jesus Christus. Halleluja. Und den möchte ich verkündigen. Gott passt in unser Leben. Und er will sich in unser Leben offenbaren, und zwar durch Jesus Christus. Ganz einfach. Ich will ja nie vergessen, ein Verwandter von mir ist ein super Jehovas Zeuge, Kapitän, wenn sein Schiff auslief, ist der einzige Jehovas Zeuge, und wenn sein Schiff zurückkommt, ist der halbe Schiff schon Jehovas Zeuge und getauft auf dem Schiff sogar. Weil er so fromm. Und dann sind die anderen, seine Familienmitglieder sind in Brooklyn super Missionare, in einer besonderen Stellung und so weiter. Und er will mich bekehren, kommt zu mir, besucht extra, hat zuerst meine Telefonkurspredigt sich angehört und er sagt, Johannes, ist alles gut und wunderbar, deine Predigt, also die gefallen mir, aber immer Jesus, 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 und wo ist Jehova? Er sagt, weißt du, ich komme zum Jehova nur durch Jesus. Er ist der Weg zum dem Über, dem Schöpfer des Universums, dem Erhalter des Alls. Immer Jesus, Jesus, Jesus. Und dann habe ich gesagt, jetzt, weißt du, und jetzt bin ich nicht mehr losgeworden. Der wollte mich bekehren mit allen Mitteln, so wie er die Leute dort auf dem Schiff alle überredet und bequatscht hat, dass sie Jehovas Zeugen werden. Und dann habe ich gesagt, lass uns noch beten. Ich möchte noch ganz schnell beten. Dann habe ich gesagt, lieber Herr Jesus, du möchtest Gnade schenken. Jetzt, du siehst unser Onkel ist da und du möchtest ihm begegnen und du möchtest ihn segnen und du, danke für die Gemeinschaft. Und mache ich die Augen auf, der ist weg. Verstehst du? Und dann ist es da draußen und dann sagt er, weißt du, ich kann zu diesem Jesus nicht beten. Und genau das ist das Problem. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Weißt du, das ist ein großes Geheimnis, der Name des Herrn. Und der Name des Herrn ist Herr Jesus Christus und nicht irgendjemand. Der Herr Jesus. Und wenn du den Namen Jesus buchstabieren kannst, egal wo du bist, wirst du gerettet werden. Selbst wenn du in der Hölle wärst, im untersten Verlies, in der Macht Satans, wenn du dort in der Hölle noch sagen könntest, J-E-S-U-S, Jesus, da kommt die mächtige Hand Gottes und zieht dich raus. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Und das ist für mich ein Geheimnis. Ihr habt wunderbare Dinge schon gehört und gelesen und erlebt. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden, egal was es ist. Egal was es ist. Einem Mädchen in Heilbronn erzähle ich, du solltest nicht allein in den Weinberge spazieren gehen. Da laufen so viele Strolche rum. Böse Buben. Böse Männer. Also sehr gefährlich. Wenn du spazieren gehen willst, nimmst einen Hund und nimmst einen Menschen mit, damit ihr zusammengeht, aber nicht allein. Aber unsere Schwester glaubt, ach, das kann ich allein. Und dann kommt so ein Strolch, greift nach ihr und sie schreit nur, Jesus! Und jetzt flieht zurück ins Gebüsch und ist weg. Dann hat sie gesagt, zum ersten Mal begreife ich, welche Kraft in dem Namen Jesus liegt. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. So lerne deinen persönlichen Gott kennen. Nun, dieser persönliche Gott ist Jesus, Jesus Christus, der Heiland dieser Welt. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Weißt du, dein Leben mag recht und gut sein, aber dein Leben kann sich nicht richtig entfalten, solange nicht die Mitte, das Zentrum deines Lebens Jesus Christus wird. Dein Leben hat so viele Möglichkeiten. Du bist einmalig von Gott geschaffen, aber der Herr möchte der Herr deines Lebens werden. Jesus möchte auf dem Thron deines Lebens sitzen. Nicht nur dein Ich, dein Ego, sondern er. Und das, was er sagt, das wirkt Wunder und das wirkt Zeichen. Und der Herr sagt zu dir, und zu uns und allen. Ich will dein Leben weiterentwickeln. Ich will aus deinem Leben das Beste machen. Ich will dich segnen. Ich will dich entwickeln. Ich will dich heilen. Ich will dich befreien. Ich will beides sein. Alle Tage bis an der Weltende. Gott bewirbt sich bei uns. Ich muss vorstellen, eine Stellenausschreibung. Das ist eine Stellenausschreibung. Gott bewirbt sich. Er bewirbt sich bei uns. Er möchte uns begleiten, uns beschützen, uns führen, uns leiten. Er möchte unser Leben weiter ausbauen. Wer kann das? Wem ist das möglich? Und er wartet auf deine Zustimmung, dass du ihn erlaubst, dein Diener zu sein. Etwas, was mir so groß geworden ist, wir sprechen vom Gottesdienst. Die meisten Leute haben keine Ahnung, was Gottesdienst ist. Die meinen, wenn ich bete, wenn ich singe und so weiter, das ist Gottesdienst. Nein, Gott möchte uns dienen. Gott möchte uns begegnen. Gott möchte uns berühren. Gott möchte uns heilen, uns befreien, uns zurechtrücken. Er möchte uns, seinen Weg und sein Heil zeigen. Das ist Gottesdienst. Gott bewirbt sich. Ich möchte dein Hausangestellter sein. Ich möchte dein Verwalter sein. Ich möchte dein Geschäftsführer werden. Die Schweizer sind ganz liebe Leute. Gott möge sie segnen. Weißt du, da steht es immer wieder, wenn ich so in der Zeitung mal gelesen habe, ich suche einen Chauffeur für unseren Firmenchef oder wir suchen einen Chauffeur für unseren Firmenchef. Und jemand hat einmal erzählt eine Geschichte, ob es wahr ist oder nicht. Aber haben sich mehrere beworben auf diese Chauffeurstelle bei einem Schweizer Geschäftsmann. Und dann hat der Geschäftsmann gefragt, wissen Sie, ich beschreibe Ihnen die Situation. Wie würden Sie fahren? Da ist ein Berg, da ist die Straße und da ist ein Abhang. Dann sagt dieser eine, der als erstes kam, und wissen Sie, ich bin ein exzellenter Fahrer. Ich fahre gut. Ich fahre so dicht wie möglich am Rand. Und ich komme immer gut durch. Dann sagt er, Dankeschön. Dann kommt der andere. Dann sagt er, wissen Sie, ich bin nicht so übertrieben, überspannt. Ich fahre in der Mitte der Straße. Wenn so, also dieser Weg, ab Straße und dann der Abhang. Ich fahre also in der Mitte. Ich versuche den Mittelweg zu finden. Dann sagt er, Dankeschön, schön, dass Sie da waren. Und dann kommt der dritte und beschreibt wieder, der Felswand, die Straße und der Abhang, wie würden Sie fahren? Dann sagt er, ich würde mich so nah wie möglich am Felsen halten. Sagt er, Sie sind eingestellt. So nah wie möglich am Felsen, nicht am Abhang und nicht in der Mitte. Und genau das ist, was der Herr sucht oder was wir suchen. Wir suchen einen Chauffeur, dem ich mein Leben und unser Leben anvertrauen kann. Und du musst denken, also wenn du so Autofahrer bist und du bist gerne Autofahrer, da fährst du immer mit. Verstehst du, wenn der lenkt, wenn der bremst, drückst du auch auf die Bremse oder denkst auch, ach, und fühlst mit, was der alles als Chauffeur fühlt. Und ein Chef in einer großen Firma, der sitzt meistens hinten, macht seine Notizen, liest noch seinen Vortrag, was er vortragen will, und er möchte sein Leben anvertrauen dem Chauffeur. Und genau das ist, was du und ich darf. Ich darf mein Leben dem Herrn Jesus Christus anvertrauen. Er ist unser Chauffeur. Meine Frau hat mal in Jugoslawien ein Lied gesungen. Da war so einer, der mal in Deutschland war, in Jugoslawien, und irgendwo in Düsseldorf, Dortmund gearbeitet, hat ein bisschen Deutsch gekannt, hat das Lied gesungen, gib auf und übergib dein Steuer. Dann kommt er und sagt, Schwester, was ist das? Ich muss doch mal als Christ meine Steuern bezahlen. Verstehst? Dann hat nicht nur das Wort Steuer verstanden, aber Steuer ist nicht nur Steuern, sondern Auto lenken, Autosteuern. Das muss man erklären. Und für mich war das dann auch gleichzeitig ein Einstieg in die Predigt. Übergib dein Steuer dem Herrn Jesus Christus. Lass ihn dein Leben chauffieren. Das Wort Chauffeur kommt aus dem Französischen und heißt eigentlich übersetzt Lokführer oder Lenker. Lokführer oder Lenker. Und der Herr möchte der Lokführer unseres Lebens sein, dass du dein Leben ihm anvertraust. Ich habe euch kürzlich diese Geschichte erzählt, die ich gelesen habe, irgendwo zwischen Süddeutschland, Garmisch und Innsbruck und Norddeutschland fährt ein Schnellzug und da ist ein kleiner Junge im Zug. Und die Leute, die sehen den Jungen, der Junge spielt und liest und so weiter. Und der sitzt allein in der Kabine. Dann rufen sie den Schaffner und sagen, da mit dem Jungen stimmt was nicht. Entweder ist er flüchtig, abgehauen oder was weiß ich. Mit dem Jungen stimmt was nicht. Rufen sie den Schaffner, der Schaffner sagt, Junge, wo fährst du hin? Wer ist da? Ja, ich weiß nicht, wo ich hinfahre. Ja, dann sagen die Leute, sehen Sie, der weiß nicht, wo er hinfährt. Und wo, Was ist mit ihnen los? Was haben sie vor? Oder was hast du vor? Sagt, weiß ich gar nicht. Aber ich weiß eines, mein Vater ist der Lokführer und er holt mich raus, wenn wir am Ende angekommen sind. Und genau das Gleiche ist Jesus Christus, unser Herr ist der Lokführer, der Chauffeur. Der holt uns raus aus dem Zug, wenn wir angekommen sind, wenn wir am Ziele sind. Er ist der Lenker unseres Lebens. Gib auf, übergib dein Steuer. Diese Stellenausschreibung, diese Suche, passt genau auf Gott. Herr, willst du mein Steuermann werden? Willst du mich lenken und steuern und führen? Willst du mein Privatchauffeur werden? Kann ich dir meinen Dienstwagen anvertrauen? Weißt du, Gott möchte, dass ich mein Leben ihm anvertraue. Weißt du, das ist der persönliche Gott. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Da reden wir solche Sprüche. Aber ist es wirklich wahr, dass ich dem guten Hirten mein Leben anvertraue, der mich bis ans Ende führt und dann, wenn es soweit ist, und sagt, Junge, jetzt kannst du aussteigen, wir sind am Ziel angekommen. Wir gehen zum Oma oder wo auch immer, was da in der Geschichte auch vorgekommen ist. Deshalb schau dir genau die Leute an und schau genau den Gott an und die Gottheit und die Religion und den Glauben und was weiß ich, das ganze drumherum, das ganze religiöse Zeug, wem du dein Leben anvertraust. Weißt du, du musst wissen, wem du dein Leben anvertraust. Verstehst? Angenommen, du stehst vor einer großen Operation. Da kannst nicht dich irgendeinen Friseur dich anvertrauen. Verstehst du, oder das, der auch was mit der Schere zu tun hat. Nein, da suchst du einen Experten, einen Chirurgen, der sich wirklich auskennt. Deshalb, du musst den Richtigen finden für dein persönliches Leben. Wem kannst du dein Leben anvertrauen? Mein Anliegen ist, kannst du dein Leben dem Herrn Jesus Christus anvertrauen? Ist er wirklich wert? Ist er wirklich würdig? Weiß ich, dass er wirklich mich ans Ziel bringt? Ist er der Chauffeur, der Lokführer meines Lebens, oder kann er das sein? Kann er mich operieren? Ja, kann er mich behandeln? Wo und wann hat er sich bewährt? Und wir sollen jemanden kennen, der sich bewährt hat. Im Internet heutzutage gibt es also, wenn du etwas bestellst oder etwas suchst und so weiter, Bewertungszeichen. Weißt du, zwischen 1 und 6 oder 5. Also, wie viele Leute sagen, exzellent oder super. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht. Verstehst du? Und hör mal Leute an, die wirklich mit Jesus gegangen sind, die nicht nur religiös waren und keine religiösen Spinner. Es gibt genug religiöse Spinner, die von Jesus schwärmen, aber nicht mit Jesus leben. Und Leute, die wirklich mit Jesus gelebt haben, mit Jesus gewandelt haben, ja, mit Jesus, ja, Höhen und Tiefen durchlebt haben. Wie hat der Herr Jesus einmal seine Jünger gefragt, als er so irgendwo mal bei einer Gelegenheit sie fragt, habt ihr je Mangel gehabt? Und die sagen, nee. Die haben nicht immer Honig gehabt und nicht immer Leckerbissen. Die mussten manchmal die Ehren ausraufen und reiben und Körner essen. Aber wir haben keinen Mangel gehabt. Weißt du, die Leute haben Gott gelobt und gepriesen. So, Gott will die Ausschreibung in deinem Leben erfüllen. Er will unser Chauffeur werden. Er will uns begegnen, unser persönlicher Gott werden, finde also diesen. Weißt du, heutzutage ist es sehr schwierig, den fähigsten Chauffeur für sein Leben zu finden. Weil Jesus ist so verwischt, verwaschen. Ja, christliche Union, christliche Partei oder was weiß ich, da gibt es alles sowas. Christlich ist, die sagen, da ist Christus, dort ist Christus hier. Nein, du musst selber rausfinden, ist der wirklich vertrauenswürdig? Das ist, was wir wollen. Wir wollen wirklich dem allmächtigen Gott begegnen. Gott will dir dienen durch Jesus Christus als der Chauffeur deines Lebens. Gott hat einen wunderbaren Weg durch Jesus Christus uns vorbereitet. In Jesaja 55, Vers 6, da heißt es, such den Herrn. Such den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nah ist. Der Gottlose lasse von seinem Weg und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. Und so wird er seine Erbarmen und zu unserem Gott bringen. Bei dem ist viel Vergebung und viel Heil. Denn meine Gedanken, sagt der Herr, sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, so spricht der Herr. Sondern so viel wie der Himmel höher ist als die Erde, so wird auch meine Wege höher sein als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee zur Erde fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht die Erde fruchtbar und lässt wachsen, dass es gibt Samen und zu sehen und Brot zu essen. Und so soll auch mein Wort sein, das aus meinem Munde geht. Er soll nicht leer zu mir zurückkommen, sondern das tun und das ausrichten, wozu ich sende, spricht der Herr. Denn ihr sollt mit Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch herfrohlocken, mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. Verstehst du? Das ist, wie Gott einen führen will. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Und ich sage, einmal ist die Gnadenzeit zu Ende. Eines Tages wirst du nicht mehr den Herrn finden. Eines Tages wird das Wort Gottes sehr teuer sein. Und wir leben in der Endzeit. Schon heute ist das Wort Gottes teuer. Du kannst zwar im Internet, im Fernsehen, überall, da klingelst du nach dem lieben Gott, aber das ist nicht die Wahrheit, was du hörst. Da hörst du ein Wohlstandsevangelium, da hörst du, dass es alles wunderbar und prima ist, aber du hörst nicht die Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Und die Wahrheit ist, was einen Menschen frei macht. Die Wahrheit. Und Gott muss im Geist gesucht werden, in unserem Inneren. In der Einsamkeit, in der Stille, in der Wüste, verbirg dich am Bach, sagt Gott zum Elia. Und Gott ist im Ausland. Er ist nicht, wo du denkst, dass er sei. Wir denken manchmal, ja, in der Gemeinde ist der Herr, mit dem Pastor, mit dem Bruder, mit der Schwester. Das ist nicht wahr. Gott ist, wo du aufrichtig und ehrlich zu ihm gehst. Und zwar die Reise nach innen antrittst. Wir müssen über die Grenze gehen, Grenzerfahrungen machen. Die meisten haben Angst vor Grenzerfahrungen. Das ist ja gefährlich, verstehst du? Sie haben Angst, über die Grenze zu gehen. Sie haben Angst, sich einem Fremden anzuvertrauen. Aber du musst lernen, mit dem Herrn umzugehen. Als der Herr Jesus dem Petrus einmal begegnet, da denken die Jünger, das ist ein Gespenst, als er ihnen auf dem Wasser im Sturm begegnet. Und der Herr begegnet einem im Sturm, in Gefahren, in den Krisen, in der Krankheit, was auch immer ist. Ein Gespenst, ein Geist! Und dann ist Petrus, und ich bin so dankbar, dass es den Petrus gibt, Herr, bist du es? So heiße mich, zu dir zu kommen. Ruf mich. Und dann sagt der Herr, Petrus! Und erst wenn der Herr zu dir gesprochen hat, sollst du über Bord gehen. Sollst du ein Risiko eingehen. Sollst du, ja, dich den Fluten anvertrauen. Erst wenn der Herr es sagt. Und so viele Menschen schießen los und der Herr hat ihnen nichts gesagt. Ja, das ist die Tragödie. Sich einem Fremden anzuvertrauen, sein Leben in fremde Hände zu legen und sich auf die Hinterbank zu setzen, das ist sehr gefährlich, wenn du den nicht kennst. Irgendeinem Newcomer. Das ist gefährlich, so einem Newcomer sich auch anzuvertrauen. Es ist deshalb nicht so einfach, den wahren Gott zu finden, der einen führt, der einen leitet. Wenn wir die Bibel lesen, weißt du, da gibt es nicht den Herrgott. Herrgott. Nein, den gibt es nicht. Weißt du, wenn du die Bibel liest, es fängt schon bei Abraham an. Ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaaks, ich bin der Gott Jakobs, ich bin der Gott Moses, ich bin der Gott von dem und dem. Gott will dein persönlicher Gott sein, mit persönlichen Erfahrungen. Du solltest Gott erfahren wie ein Abraham, der einfach sagt, Abraham, verlass Ur und Chaldea. Und das war schon ein schwerer Schritt, auszuwandern, in ein fremdes Land zu gehen. Das sind Jahre, Jahrzehnte vergangen, bis er in Kanaan angekommen ist. Und ich denke dann an Isaak. Ich bin der Gott Isaaks. Weißt du, Isaak hat Kämpfe gehabt, da wurde ein Brunnen nach dem anderen zugeschüttet und hat weitergemacht und weitergegraben und weitergebuddelt, bis die Philister aufgegeben haben. Das ist ein Glaubenskampf. Und wie war es beim Jakob? Er wurde betrogen von seinen eigenen Söhnen. 10-mal betrogen, weil er auch ein Betrüger gewesen ist. Aber er sieht, wie Gott einen zurechtbringt, zurechtdrückt. Er wollte zeitlang gar nicht mehr leben, als er hörte, Josef ist tot. Bis die Nachricht kommt, Josef lebt noch. Du siehst, wie Gott einfach führt. Glaube ist, wo du plötzlich lernen musst, so viele Dinge, was du gar nicht kennenlernen willst, was dir so schwer ist, was dir so unmöglich erscheint. Glaube ist, seine Rechtslage in die Hände eines Rechtsanwalts zu legen. Nur als Beispiel. Der soll es kämpfen. Aber bei vielen Leuten kann der Rechtsanwalt gar nichts machen, weil die selber rumwurschteln. Und dann rufen sie selber noch an. Und noch, was weiß ich, selber zum Gericht gehen und selber noch irgendwelche Briefe schreiben. Deshalb kann der Rechtsanwalt nichts machen. Wenn du dein Leben jemand anvertraust, solltest du ganz absolut in die Hände des Rechtsanwalts legen. Er soll's machen. Oder lass es bleiben. Und dann musst du dem Rechtsanwalt die Vollmachten geben. Und das ist, erlebe deinen persönlichen Gott. Du musst lernen, alles in die Hände des allmächtigen Gottes legen und sagen, Herr, in deine Hände befehle ich meinen Geist. In deine Hände befehle ich mein Leben. In deine Hände befehle ich meine Zukunft. In deine Hände befehle ich meine Finanzen. In deine Hände befehle ich meine Ewigkeit. In deine Hände. Glaube ist, seine Tradition aufzugeben, seine Sicherheiten aufzugeben. Das, was den Alten gesagt ist, aufzugeben, was Neues anzufangen, neue Wege zu gehen, bereit zu sein, neue Wege zu gehen, das ist, dem Allmächtigen zu folgen. Und bevor ich neue Wege einschlage, muss ich die alten Wege verlassen. Ja, finde deinen Gott, ist mein Thema. Du musst unter Umständen die alte Gesellschaft verlassen, die alte Religion aufgeben und alles vergessen, was da passiert ist. Gott konnte mit Josef erst eine neue Geschichte schreiben, als er alles vergessen hat, sein Vaterhaus, seine Brüder, all das, was die Leute ihm angetan haben. Und die Leute sind keine Engel gewesen, seine Brüder schon gar nicht, auch wenn es Patriarchen waren. Weißt du, oder wie die Ruth, dein Gott, Naomi, soll mein Gott sein, dein Volk soll mein Volk sein, ich lasse alles zurück. Das ist nicht einfach. Finde deinen Gott. Und du siehst, was aus der Ruth geworden ist, die Großmutter vom Herrn Jesus Christus, vom David, als er bereit war, alles zu vergessen, alles loszulassen, die alte Geschichte, alles, was passiert ist. Du musst aufhören. Wenn du Jesus nachfolgen willst, du musst aufhören, ein Jude zu sein, ein Deutscher zu sein, ein Pharisäer zu sein, ein was weiß ich, Amerikaner oder welche Nationalität auch immer und welche Religion auch immer. Wenn du Jesus nachfolgen willst, du musst lernen zu vergeben. Wie oft? Du, 500 Mal am Tag. Das ist Glaube. Das ist Nachfolge Jesu. Finde deinen Gott. Aufgeben lernen, sich lösen lernen, sich befreien lernen. Finde diesen Dasein Gott, der jetzt und heute und hier ist, der dir Gnade schenkt. Der Chauffeur wartet auf dich. Weißt du, das ist das Schöne. Ich habe in Rumänien auch zeitlang einen Chauffeur gehabt, der mich dadurch bestimmte Städte, Plätze chauffiert hat. Ja, weißt du, der wartet, bis du fertig bist mit der Predigt. Der wartet auf dich, bis du da eingekauft hast. Der wartet auf dich, verstehst du, der staubt das Auto ab, putzt das Auto. Der Chauffeur wartet auf dich. Und es ist schön, so einen Chauffeur zu haben, der auf dich wartet. Und der Herr wartet auf dich. Bis du ihn brauchst, bis er ist dienstbereit, alle Zeit. Du musst ihn nur anrufen und er kommt. Der Herr will uns dienen. Er will unser Chauffeur sein. Finde deinen persönlichen Gott. Das ist meine Botschaft heute. Wohl dir, wenn du einen guten Chauffeur für dein Leben gefunden hast. Gott suchen hat Konsequenzen. Soll ich dir sagen, welche? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder den einen wird er hassen und den anderen wird er lieben. Niemand kann zwei Herren dienen. Du musst Entscheidungen treffen. Wenn du Gott finden willst, musst du eine Entscheidung treffen. Viele suchen einen Schöpfer Gott, ja, den Allmächtigen, den Allwissenden, Allgegenwärtigen. Aber wie komme ich zu diesem Schöpfer Gott? Das alles, Schöpfer Gott ist etwas Unpersönliches. Ich finde es immer ganz toll, was wie Billy das gemacht hat. So, er hat mittendrin unterbrochen die Gebete. Jetzt haben sie gesagt Gott und so weiter. Und jetzt sagst du plötzlich Vater. Und ich finde es toll. Plötzlich, weißt du, du musst nicht kompliziert werden. In dem Moment, wo du Jesus Christus akzeptierst und Jesus Christus annimmst, kannst du Vater sagen. Es geht ganz schnell. Aber bei vielen Menschen, die sind so kompliziert, so verkopft, so verstandesmäßig, sie müssen was fühlen. Nein, ich muss gar nichts fühlen. Ich muss nur Ja sagen. Vater. Vater Gott. Vater Gott. Und ich brauche den Vater Gott. Und den bekomme ich denn durch Jesus Christus. Wer mich hat, der hat einen Vater, sagt der Herr. Der kommt zum Vater. Der lebt mit dem Vater. Der ist mit dem Vater verbunden. Weißt du, und dann kommt der Heilige Geist. Denn im Alten Testament wirst du nicht finden, aber lieber Vater. Aber im Neuen Testament, durch Jesus und durch den Heiligen Geist sagen wir zu Gott, aber lieber Vater. Solange du suchst etwas übernatürliches, abstraktes und so weiter, wirst du nicht finden. Such den Herrn Jesus Christus. Such ihn. Und alles andere bringt dich nicht weiter. Und wenn du ihn gefunden hast, hast du die Richtung gefunden. Zephania Kapitel 2, Vers 3, da heißt es, such den Herrn. Schön, aber wer soll den Herrn suchen? Such den Herrn, all ihr Demütigen. Verstehst du, solange du noch stolz und arrogant bist, ich weiß Bescheid, ich hab's studiert und so weiter. Nein, ihr Demütigen. Man muss sich vor Jesus demütigen. Klein werden, auf die Knie gehen, erbarm dich meiner Gott. Such den Herrn, ihr Demütigen, die ihr nach seinen Geboten handelt, heißt es weiter. Trachtet nach Gerechtigkeit, trachtet nach Demut. Vielleicht werdet ihr Bergung finden vor den Zornestagen des Herrn. Demütig werden. Die meisten wollen sich nicht demütigen, sondern die haben die Nase viel zu hoch. Gott sucht man in der Demut. Und Gott findet man in Demut. Und Demut ist durch den Staub gehen, demütig sein, dienen, ja. Jesaja 57, Vers 15. Ich wohne in der Höhe, sagt der Herr, und im Heiligtum, und bei denen, die zerschlagenen und einem demütigen Geiste sind, zerknirscht, morsch. Die zerschlagenen und demütigen Geiste sind, ja, Herr, du hast recht. Die finden Gott. Die erleben Gott. Gott wohnt nicht bei den satten Pharisäern, religiösen Typen. Weißt du, ich persönlich habe die Religion gefressen. Ich bin ja atheistisch groß geworden sowieso. Das ist mir ja egal. Ich habe noch nie was mit der Kirche zu tun gehabt. Aber weißt du, das hat mich gestört, dieses ganze Theaterzeug, dieses Religiöse. Du musst, du darfst nicht, du kannst und du sollst und. Aber ich habe eines gelernt, auch die 10 Gebote. Also man hat mir versucht, mir die 10 Gebote beizubringen. Du sollst nicht, du sollst dies nicht und du sollst jedes nicht. Aber in dem Augenblick, wo Jesus in mein Leben kam, brauche ich das alles gar nicht mehr. Muss ich das nicht mehr tun. Denn Gott hat mir Gnade geschenkt. Denn ich weiß es, ich brauche das alles nicht. Der Mensch unter Gott sündigt nicht. Der Mensch unter Gott flucht nicht. Der Mensch unter Gott bricht nicht die Ehe. Der Mensch unter Gott hat keine andere Götter. Der Mensch unter Gott redet kein Fremdes. Keine Lügen und begehrt nicht was Fremdes. Der Mensch unter Gott. Der Mensch, die Religiösen verbauen einen den Weg zu Gott. Du darfst das nicht. Als ich dann in der Gemeinde kam, eine gute, solide Gemeinde, ich kann nichts gegen diese Gemeinde sagen, aber die haben mir gleich Vorschriften gemacht. Du musst deine Haare dir so schneiden, du darfst das nicht. Also und bei uns zieht man sich so an, wenn man im Gottesdienst kommt, darfst du nicht mit Jeanshose in der Gemeinde kommen. Also lauter Vorschriften. Wo steht das in der Bibel? Naja, Gott braucht das ganze Klimbim-Zeug nicht. Kerzen, Weihrauch und was weiß ich, was doch alles ist. Weißt du, ich darf zu Gott kommen, wo ich bin. Und ich habe die schönsten Gottesdienste erlebt an Plätzen, wo es überhaupt nicht schön war. Im Hühnerstall. Verstehst du? Da habe ich zum ersten Mal den himmlischen Duft genossen. So was habe ich in meinem Lebtag noch nie gehört und gesehen. Ich bin durch ganz Paris, die ganze Straße raufgelaufen und habe geschnuppert, wo gibt es diesen Duft, was ich damals im Hühnerstall gerochen habe. Weißt du, dort in Jugoslawien, kommen wir abends hin, noch unter Tito, verboten alles, heimlich, so Untergrundgottesdienst, da hat man die Hühner rausgetragen, irgendwo anders verfrachtet und da hat man Bänke gemacht und hingesetzt und haben wir Gott gelobt und gepriesen. Und zuerst einmal, als wir reinkamen, war so ein Gestank. Aber dann, als wir so Gott gelobt und gepriesen haben, da war Himmelsduft. Und alle, die dabei waren, die fragten, was für Parfüm, was für Deodorant, was ist das gewesen? Und keiner konnte es erklären. Und ich habe es heute noch nicht gefunden. Irgendwas schon, vielleicht bist du so nach Lavendel hat es gerochen, aber ich kann es nicht beschreiben. Die Lieblichkeit Gottes. Und Gott schaut nicht auf äußere Umstände. Gott sieht das Herz an. Gott sieht das Herz an. So, finde deinen persönlichen Gott. Finde den Heiland, den Retter, den Freund. Weißt du, finde den, der sich so für dich gedemütigt hat, der den untersten Weg gegangen ist. Bei diesen geistlichen, religiösen, die kriegen gleich Angst. Wenn du von Jesus sprichst, da spüren sie, die Fälle schwimmen ihnen davon. Ihre Autorität schwindet. Da Jesus kreuzigen, wenn der noch länger hier bleibt, dann müssen wir dicht machen. Ja, deshalb haben sie Jesus gekreuzigt. Der Antichrist wird kommen. Und ich sage euch eines, und ich bin eigentlich dankbar, dass der Antichrist kommt. Ich bin nicht böse gegen den Antichristen. Der entlarvt die ganzen Huren und Töchter der Huren, das Babylon und ihre Kirche, entlarvte. Da räumte er den ganzen religiösen Puff aus. Der Antichrist, ja. Weißt du, wir schimpfen auf den Antichrist, auf die Moslems. Aber die bringen uns vielleicht zur Vernunft, dass wir verpassen, versäumen. Allah will's, Allah kann's, Allah tut's, Allah macht's. Ja, überleg einmal. In dem ganzen Geschehen dieser Endzeit, die Kirchen, guck doch, was die Kirchen hatten. Das sind, ja, man braucht eine Kirche. Du brauchst keine Kirche, zum Leben auch nicht zum Sterben. Du kannst zum Standesamt gehen und heiraten, du kannst zur Beerdigung gehen, da brauchst du auch keinen Pfarrer. Mancher Redner macht viel besser die Beerdigung als mancher Pfaff. In aller Liebe. Verstehst du, ich weiß, wovon ich spreche. Der Pfarrer überzieht meistens die Beerdigung, da regen sich die Bestatter auf. Nur als Beispiel. Wozu braucht man heute nicht eine Kirche? Um Gott zu begegnen? Du verlierst deinen Glauben in der Kirche, wenn du ehrlich bist. Finde deinen persönlichen Gott, der dich annimmt, der dich versteht, der sich um dich kümmert. Gott wohnt bei den Zerschlagenen und Demütigen, bei dem Zöllner. Verstehst du? Bei den Geringen, bei den Armen. Er wohnt bei denen, die irgendwo einen schweren Weg haben. Er wohnt bei den Menschen, die finden ihn, die schwere Prüfungen haben, die Schwierigkeiten haben, im Leben zu bestehen, die Verachtung erleben, die verspottet werden. Deren nimmt sich der Herr an. Jesus in schlechter Gesellschaft. Schau doch, wo Jesus findest. Den Herrn Jesus findest du nicht bei diesen hohen Priestern von Pharisäern und Schriftgelehrten. Er wohnt bei denen, die Unbegreifliches erleben, die die Welt nicht verstehen, denen alles zu viel ist, die von Dämonen belastet sind. Weißt du, wer Gott sucht, hör mir zu, jetzt eine Wahrheit, die ich da sage, das ist meine persönliche Überzeugung, wer Gott sucht, der hat ihn bereits gefunden. Ob du das glaubst oder nicht. Wer Gott sucht, der hat ihn bereits gefunden, sonst würdest du gar nicht suchen. Du hast Hunger, du hast Appetit, wie der Hirsch schreit nach Wasser, so schreit meine Seele Gott nach dir. Wer Gott sucht, der hat Gott schon gefunden. Ganz besonders, ist mir so groß geworden. Wenn du auf der Straße, geh mal hier jetzt, auf dem Kurt-Schumacher-Platz hier, geh auf der Straße und frag jemand, ich suche Luft, wo finde ich Luft? Weißt du was, selbst der Türke, der würde sagen, atmen Sie richtig, schnaufen Sie, atmen Sie ein und dann haben Sie Luft. Verstehst du? Weißt du, wenn du nach Luft suchst, du findest Luft überall, du musst nur Mund aufmachen und einatmen. Atmen, tief ein und dann hast du Luft. Und genauso, wer Gott sucht, der hat schon Gott gefunden, mit dem ist Gott, an dem arbeitet Gott. Wo finde ich Gott? Ein blödes Thema. Weißt du, der Vorhang ist zerrissen im Tempel. Du musst nur kommen, nur reintreten und dann bist du gleich im Allerheiligsten. Der Vorhang ist aufgegangen. Weißt du, alles was da war, was dich blockiert hat, ist durch Jesus Christus entfernt worden. Kommt her zu mir, alle die mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Im gesamten Universum gibt es keinen Winkel, wo du Gott nicht sehen würdest. Gott ist überall, aber Gott findest du nur über Jesus Christus, über diese Tür. Im Psalm 139, Vers 8. Du verstehst mich, Gott, meine Gedanken von Ferne. Und führe ich gen Himmel, so bist du auch da. Gehe ich ins Totenreich, so bist du auch da. Weißt du, was Totenreich ist? Die Hölle. Du bist überall da. Nimm ich Flügel der Morgenröte, würde bis nach Vladivostok fliegen oder irgendwo nach Japan, bis zum äußersten Meer, du bist auch da. So würde ich deine Hand mich überall führen und begleiten. Du bist nicht ferne, Gott. Wer Gott sucht, der hat Gott schon gefunden. Und der muss nur Jesus jetzt aufnehmen. Nur Jesus reinlassen in sein Leben. Gott ist nur noch eine Handbreit von dir weg. Nur noch eine Handbreit hinter dir. Eine Handbreit neben dir. Eine Handbreit über dir. Eine Handbreit unter dir. Weißt du, du musst nur erfassen die Hand des allmächtigen Gottes. Gott ist da. Und das ist für mich so tröstlich. Finde deinen Gott. Herr Gott. Ich bin ausgestoßen. Denk an die Geschichte. Ich denke hier ganz schnell an die Geschichte von der Hagar, der Mutter von Ismael, dem erstgeborenen Sohn Abrahams. Sie ist ausgestoßen, in der Wüste weggeschickt. Weg, hau ab! Du, mit deinem Sohn da, mit diesem Bastard oder was auch immer ist, eigentlich ist sie missbraucht worden. Und da ist in der Fremde, in der Wüste, und dann ist das Wasser alle und ein Bogen weit, Bogenschuss weit, lässt er den Ismael liegen und sagt: Gott, ich kann nicht mehr ansehen das Sterben meines Sohnes, dieses Elend. Und plötzlich ist ein Engel da, muss vorstellen, plötzlich ist ein Engel da und sagt: Du, da ist Wasser. Gott sieht das Elend des Elenden. Gott ist ein Helfer für die, die keinen Helfer haben. Hagar, du, plötzlich wird sie bei ihrem Namen gerufen. Das ist dieser persönliche Gott. Ich habe dich in deinem Elend gesehen. Der Engel sagt: Fürchte dich nicht, denn Gott hat die Stimme des Knaben dort gehört. Und der war ein Gesegneter, ein Nachkomme Abrahams. Der Erstgeborene Abrahams. Ich habe das Schreien des Knaben gehört. Und dann sagt die Hagar: Und jetzt weiß ich ganz genau, Herrgott, mein Elend war nicht verborgen vor dir. Mein Elend war vor dir nicht verborgen. Gott, du bist da. Und das ist eine wunderbare Erfahrung, wie Hagar Gott erlebt. Gott, du bist da. Du bist der daseinende Gott. Beim Moses war es nicht anders, als der Busch brannte. Ich bin der daseinende Gott. Ich habe keinen besonderen Namen, sagt der Herr. Ich bin der daseinende Gott. Ich bin das, was du immer brauchst. Ich bin das immer, wo du bist. Ich bin das, was dir gerade, wo dir der Schuh drückt. Ich bin der Befreier Israels. Nathanael ist erstaunt. Und du kennst mich, Herr. Du hast mich gesehen, wie ich da unter dem Feigenbaum saß. Das Schöne bei mir, bei uns Menschen ist, nicht, dass wir zum Arzt gehen, der Arzt kommt zu uns. Gott kommt zu uns durch Jesus Christus. Der Helfer kommt zu uns. Armen, mühseligen, beladen, hilflosen. Jesus sucht das Verlorene. Er lässt die 99 Schäfchen stehen und sucht das eine Schäfchen, das sich irgendwo verfangen hat und verloren ist. Ganz schnell noch ein paar Gedanken zum Elia. Elia lebt in einer schwierigen Zeit. Elia ist verzweifelt, versteckt sich am Bach, versteckt sich bei der Witwe. Und dann sagt er eine Botschaft, seine Predigt ist: Der Gott, der mit Feuer antwortet, das ist der wahrhaftige Gott. Nicht den Gott, den mit 800 Baalspriester, wo die Mehrheit ist, die Masse ist, die ganze Zauberei und ganzer Hokuspokus. Der Gott, der mit Feuer antwortet. Und Elia spricht ein Gebet. Sein Gebet ist nicht lang, 54 Worte, also je nachdem, welche Übersetzung du nimmst. Und so weiter. Und weißt du, und er macht sogar Gott kompliziert. Der muss dem lieben Gott nicht nachhelfen, dass er, lieber Gott, ein Wunder wirkt. So viele Christen sind Nachhelfer Gottes, die suchen dem lieben Gott nachzuhelfen, damit ja wirklich ein Wunder passiert. Ich versuche zu gehen, ich versuche mich aufzurichten, ich versuche aus dem Rollstuhl auszusteigen. Alles Blödsinn. Du musst es nicht. Gott braucht keine Nachhilfe. Er ist stark genug. Und dann macht er einen Stein und so weiter, und dann bringt er das Opfer, macht sogar einen Graben über den Stein, gießt noch auf das Holz Wasser, damit niemand sagen kann: Ja, das hat sich von selbst entzündet. Du brauchst dem lieben Gott nichts nachzuhelfen in deinem persönlichen Leben. Das ist dieser lebendige Gott. Der Gott, der mit Feuer antwortet, das ist der wahre Gott. Und Elia lebt in einer Zeit, wo dieser Glaube an Gott ausgewandert ist. Die Menschen haben so viel Religion, da wie ich jetzt aus jeder Ecke irgendein Gott oder eine Gottheit. Aber Gott hört Gebete. Gebete eines ehrlichen Menschen. Und weißt du, in Jakobus heißt es, Elia war ein Mensch wie wir. Elia war kein Heiliger, kein was Besonderes. Er war ein Mensch wie wir, aber er war ein Bewährter. Und die Bibel sagt, das Gebet eines Bewährten vermag viel. Menschen, die sich bewährt haben, die durchgehalten haben, die standgehalten haben, ja, die sich nicht aufgeregt haben mit diesem ganzen Heidentum und ganzen Götzentum, mit der ganzen Esebel und mit ihrer ganzen Macherei. Weißt du, der Elia hat sich auf Gott verlassen und er weiß, Gott bringt mich durch. Der hat angefangen und er wird mich zu Ende bringen. Der Gott, der mit Feuer antwortet, das ist der wahre Gott. Der Gott, dem ich nicht nachhelfen muss. Der Gott, dem ich diene. Und der 1. Könige 17, da heißt es: Der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dessen Angesicht ich lebe. Elia lebte vor Gott. Er brauchte gar nicht groß Tamtam machen, wie religiös ich bin, wie fromm ich bin, wie heilig ich bin, wie was weiß ich bin. Nein, vor Gott, vor dessen Angesicht ich lebe. Elia war ein Mensch, nicht besser, nicht schlechter wie du, hatte seine Gebrechen, seine Höhen und Tiefen. Er hat sogar Glatzkopf gehabt. Verstehst du? Und die Leute haben gerufen, Glatzkopf, Glatzkopf, Glatzkopf. Kennst du diese Geschichte? Du musst nachlesen in der Bibel. Hörst? Aber er kannte Gott, er war vollkommen egal, was die Leute sagen und was die Leute denken, auch wenn sie sagen Glatzkopf oder du Dummkopf oder wie auch immer Schafskopf oder was für ein Kopf du auch immer bist. Er wusste, sein Gott ist ein lebendiger Gott. Er hat seinem Gott vertraut. Er hat eine Beziehung zu Gott gehabt. Wenn mir Gott lebt wie Elia, weißt du, das, ja, das sagt, ich muss nicht kompliziert sein. Ich mache so, wie Gott will. Den Altar so richtig, ordentlich, nach dem Willen Gottes. Und dann wird Gott alles das Seine tun. Und genau das ist das Geheimnis, wie du deinen Gott findest. Tu das, was Gott sagt. Wie Gott zeigt, wie Gott dich angewiesen hat, wie Gott dich geführt hat, wie Gott dich geleitet hat, wie Gott dich bis hierher gebracht hat. Und dann weißt du, den Rest macht der liebe Gott selber. Da musst du nicht irgendwie ihm Vorschriften machen. Wir sehen Elia. Elia hat ein langes Leben. Und ich werde morgen drüber sprechen, über das lange Leben. Der hat ein langes Leben, ein ewiges Leben hat er. Weißt du, er ist sogar mit Jesus zusammen auf dem Berg Karmel. Und wir lesen in der Offenbarung, den Elias finden wir wieder. Er ist mit Jesus zusammen. Warum? Weil er dem Herrn vertraute, mit dem Herrn lebte, mit dem Herrn wandelte, in den Himmel aufgenommen wurde. Er durchlebte und überlebte die schweren Zeiten. Und der Mensch, der die schweren Zeiten überlebt, der weiß, mein Gott ist ein lebendiger Gott. Der trägt mich durch, der führt mich rein und er führt mich auch wieder raus. Und er sagt mir, wo es lang geht. Weißt du, plötzlich hat er am Bach Krit gemerkt, das Wasser kommt nicht mehr so. Das Geld kommt nicht mehr so. Die Mittel kommen nicht mehr so. Die Raben kommen ab und zu mal nur noch einmal in der Woche. Und weißt du, was dann passiert? Dann sagt er, jetzt müssen wir umziehen. Jetzt müssen wir weitergehen. Also er ist flexibel. Wenn du mit dem lebendigen Gott lebst, bist du flexibel, bist du beweglich. Noch ein paar Gedanken ganz schnell. Je fester du an Gott stehst, desto größer sind deine Angriffe und Anfechtungen. Weißt du, und gerade in der Prüfung lernst du, Gott zu vertrauen. Durch das alles bringt er mich durch. Er lebt die Gnade Gottes, die Kraft Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Wir sollten als Christen Mut haben, gegen die Strömung der Zeit anzugehen, so wie Elia. Ist Gott Gott? Dann betet ihn an. Aber er muss mit Feuer antworten. Und er sagt, ach, ich kann mir leisten, betet ihr zuerst, denn ihr seid in der Mehrzahl. Betet ihr zuerst. Und dann schreien sie und brüllen sie und machen Tam-Tam. Und sie glauben, wenn man laut schreit, laut brüllt, dass dann der Himmel sich öffnet. Nein, man muss nicht brüllen, man muss nicht schreien, man muss nur aufrichtig sein, aufrichtig vor Gott. Fleisch und Blut müssen nicht kämpfen. Oder wir müssen nicht mit Fleisch und Blut kämpfen, sondern einfach in der Kraft und der Gnade Gottes. Gott bringt die durch. Der Elia wurde durchgebracht und er führt ein Leben im Vertrauen zu Gott. Er wird ständig erneuert, dann bei der Witwe bekommt er neue Kraft, neue Gnade. 18 Monate bleibt er dort und dann kann er auftreten. Weißt du, der Elia hat keine Angst. Die anderen, 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben, da ist eine ganze Masse, die waren eingeschüchtert. Ah, bedroht uns, die Isabel bedroht uns, die Hölle ist los. Aber Elia sagt, ich bin treu. Und dann begegnet dem Obadja, dem Innenminister, der nach Stroh und Gras für die Pferde sucht und so weiter. Obadja, kündige mich an beim Elia, beim Ahab, ich will ihn morgen sehen. Oh, da sucht jemand, da alle Könige einschwören lassen, verpflichten lassen, wer den Elia bei sich aufnimmt, der soll ihn ausliefern, hat gleich Krieg erklärt. Aber was macht unser Elia, er sagt, ich werde mich selber bei ihm melden. Ich komme selber. Ich fürchte mich nicht vor Ahab. Der Mensch, der Gott fürchtet, fürchte sich nicht vor Könige, fürchte sich nicht vor Autoritäten, fürchte sich nicht vor Schwierigkeiten, fürchte sich nicht vor Krankheiten, fürchte sich nicht vor Problemen. Der Mensch, der Gott dient, der fürchtet sich auch nicht vor diesen 800 Baalspriester. In dem Moment, wo er aber aufhört, Gott zu fürchten, weißt du, was dann passiert? Dann rennt er. Und das war auch bei mir, beim Elia. Als dann die Isabel kommt, ist Elia, morgen um diese Zeit, immer morgen, wird dein Kopf kosten. Dann läuft und rennt und flieht und niemand kann ihn bremsen und halten, bis Gott ihm wieder neu begegnet. Wisst ihr, und genau das ist es, finde deinen Gott, der einem immer wieder begegnet. Wenn du schwach wirst, wenn du müde wirst, wenn du träge wirst, wenn du sagst, ich schaff's nicht mehr, ich kann's nicht mehr, Gott steh mir bei, dann kriegst du neue Kraft. Und das war beim Elia der Fall. Diese Geschichte von Elia hat mich so fasziniert, wie Gott einen wieder auf die Beine bringt, wie Gott einen aufrichtet, wie Gott einfach wieder einen Energie gibt. Und dann heißt es, in dieser Kraft, in dieser Speise, die er da genossen hat, diese Engelspeise, ging er 40 Tage und 40 Nächte, bis er zum Berg Gottes ankam. Weiter Weg. Und dann machte noch nebenbei, denn Elisa salbte, den Jehu salbte, oder den Hesiel salbte noch als Feldherr und so weiter. Also, das ist er voller Drang und Taten. Wenn Gott uns berührt, sind wir unschlagbar. Finde deinen lebendigen Gott, der dich stark macht, der die Kraft gibt, gegen den Zeitgeist anzugehen, gegen die Strömung der Dinge, gegen den Widerspruch, gegen die ganzen Herausforderungen, gegen den Antichristen, gegen ja alle bösen Mächte und Kräfte, auch gegen die Esebel. Deine Situation ist nicht so hoffnungslos. Er steht vor dem Herrn, dieser Elia. Vor dem Herrn, vor dem ich stehe. Deine Situation ist nicht aussichtslos. Vertraue dem Herrn. Einfach weiter vertrauen. Auch in stürmischen Zeiten. Auch wenn die Welt untergeht. Die Welt ist nicht heil und vollkommen und sauber. Vertraue dem Herrn. Meine Bibel sagt, wer die Hand an den Pflug legt und zieht zurück, ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Vertraue dem Herrn. Du hast Ja gesagt. Und gerade in schwierigen Zeiten erfährst du, bei Gott ist meine Kraftquelle. In Jesu Namen haben wir den Sieg. Halleluja. In Jesu Namen. Lass dich nicht stören von den Leuten, die Jesus ablehnen. Freimaurer, Humanisten lehnen Jesus ab. Und deshalb, die Kirchen, die lehnen Jesus ab. Die möchten Gott haben. Die möchten alles mögliche, Heiligen Geist haben. Aber Jesus ist der Schlüssel. Ohne Jesus läuft nichts. Finde deinen Gott, solange er zu finden ist. Und lass dich nicht verspotten. Ja. Ach, weiß, so arme Schlucker, arme Mucker, was auch immer ist. Kahlkopf, altmodisch, weltfremd, Rassist, konservativ, Fundamentalist. Weißt du, die Kommunisten sagten eins, die Christen sind hinterm Mond. Hast du nicht sowas gehört? Das habe ich öfter gehört. Die Christen sind alle hinterm Mond. Und was wollten die Russen? Die wollten mit ihren Sputniks und Raketen hinter dem Mond gucken, wo wir schon längst waren, hinterm Mond. Die wollten sehen, was dort ist. Hinterm Mond. Lass dich nicht entmutigen von allen Humanisten und Scheinheiligen und wem auch immer ist. Mach weiter, finde deinen persönlichen Gott. Die Beziehung zu Gott ist so wichtig, dann kannst du überall leben. Wenn du diese Beziehung mit Gott hast, kannst du in der Krankheit sein, kannst du in der Gesundheit sein, kannst du im Wohlstand sein, kannst du in der Armut sein, kannst du überall dich entfalten und entwickeln. Weißt du, wenn du in Jesus bist, wenn du in Jesus bist, finde deinen Gott, dann lässt dich auch der Teufel in Ruhe. Wenn du in Jesus bist. Du musst nur aufpassen, dass du immer den Herrn fürchtest und in Ordnung des Herrn lebst und dem Herrn vertraust, auf den Herrn hoffst, den Herrn nie aus den Augen verlierst, immer wieder auf Jesus schaust. Nicht auf die Umstände, nicht auf die Schwierigkeiten, nicht auf die Probleme, nicht auf die Wellen, nicht auf den Wind, auf Jesus. Und solange Petrus auf Jesus schaute, ging er über die Wellen. Rauf und runter. Du musst vorstellen, was das für ein wunderbares Gefühl war, getragen zu sein von den Wellen, solange er auf Jesus schaute. Und solange du und solange ich auf Jesus schaue, solange geht es uns gut und wunderbar. Weißt du, das ist, was der Teufel erreichen möchte. Er möchte nur, dass du wegguckst. Da schreit er, verstehst du, und du schaust weg und dann bist du weg von Jesus. Deshalb lass dich nicht irritieren von dem ganzen Geschrei und Gebrüll dieser Welt. Fürchte den Herrn, schau auf den Herrn, vertraue dem Herrn und sei entschieden. Salomo Sohn der Sink hat ein wunderbares Lied geschrieben. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz ist vor mir. Und er wurde enterbt, er wurde entmündigt. Der Vater hat gesagt, du bist nicht mehr mein Sohn. Und er ist in die Himalaya-Berge gegangen. Und dann schrieb er dieses Lied, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Finde deinen Gott. Und ich kann dir sagen, wenn du Jesus findest, wirst du unter Umständen enterbt. Du wirst bedroht. Ich habe in Heilbronn eine Frau gehabt, die kommt in meinen Gottesdiensten, bekehrt sich, hat, glaube ich, 5 Kinder. Aber das ist egal, bekehrt sich und dann kommt sie nach Hause, erzählt der Mann, was passiert ist, dass sie sich bei uns in der Gemeinde bekehrt hat und er hat die Gemeinde gehasst. Dann hat er gesagt, Frau, wir sind geschieden. Kommst nicht nach Hause und hat sie mit der Axt bedroht an der Tür. Dann hat er sich einen Revolver angeschafft. Du kommst nicht in mein Haus. Ich möchte mit diesem Jesus nichts zu tun haben. Und weißt du, was muss die Frau muss ins Frauenhaus gehen mit den Kindern? Du, es ist nicht leicht, an Jesus zu glauben. Da ist der Hölle los. Da ist der Teufel los. Warum? Der Teufel mag Jesus nicht. Da gehen oft Ehen auseinander. Wenn du richtig an Jesus glaubst, was glaubst du, was da passiert? Da geschehen schreckliche Dinge. Dann sagst du, ist das wirklich Jesus? Ja, Jesus sagt, an mir scheiden sich die Geister. Ist jemand für mich oder gegen mich? Da gibt es Entscheidungen. Darum werden auch viele verfolgt. Und gerade die Juden, sie haben Petrus und Johannes bedroht. Sagt nichts mehr im Namen Jesu, ich möchte euch nicht mehr hören. Und dann wurden sie ausgepeitscht. Du kannst heutzutage, teste mal, wenn du es nicht glaubst, kannst selber testen. Gehst irgendwo, du kannst über Gott reden, du kannst über Allah reden, du kannst über Buddha reden, du kannst über Krishna reden, du kannst über Religion reden, du kannst über die Kirche reden, du kannst über Glauben reden, kannst über alles reden, über Pfarrer, Pastoren, Prediger hören, reden, Evangelisten reden, aber rede von Jesus oder gehen gleich Jalousien runter. Da gehen gleich Jalousien runter. Und da siehst du, es ist ein anderer Geist. Durch Jesus kommt ein anderer Geist auf diese Erde. Und an ihm scheinen sich die Geister. Er ist der Eckstein. Er ist dieser Stein des Anstoßes. Und deshalb finde deinen lebendigen Gott, Jesus Christus. Und du sollst aufhören, Gott zu suchen bei den Toten. Der Engel hat gesagt, am Grab, am Ostermorgen, er ist nicht hier. Was sucht ihr denn Lebendigen bei den Toten? Hör auf, Gott zu suchen in der Religion, in der Philosophie, in der Theologie, welche auch immer ist. Weißt du, den ganzen Theologen würde der Antichrist sogar Doktortitel verpassen. Verstehst? Denn die glauben nicht an die Auferstehung der Toten, die meisten nicht. Der Theologen, die aus der Bultmannischen Schule kommen, von der Dr. Sölle oder sonst noch jemand anderen, die glauben nicht an Jesus. Die glauben an Wort Gottes, die glauben an die Bibel, die glauben sogar an die Wiedergeburt. Die reden auch sogar aus dem Geist Geburt, im Geist zu sein, was das alles bedeutet. Aber die glauben nicht an Jesus als den Retter und Erlöser. Für die ist Jesus ein Fremdwort. Warum ist Jesus ein Fremdwort? Weil die Engel den Namen gebracht haben auf dieser Erde. Und du sollst ihn Jesus nennen und er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Halleluja, praise Gott. Vater, ich danke dir für Jesus. Ich danke, dass Jesus in dieses Land hineingekommen ist und auch zu uns gekommen ist und uns erreicht hat und dass ich an Jesus glauben darf. Jesus, durch dich sehe ich den Vater. Durch dich empfange ich den Heiligen Geist. Jesus, durch dich verstehe ich die Bibel. Durch dich die ganze Heilige Schrift offenbart. Dich, sonst niemand, denn die ganze Schrift ist, die von dir zeugt und der an dich, an diese Schrift glaubt, die von Jesus redet, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen, hast du gesagt. Und Jesus, ich glaube von ganzem Herzen an dich. Du bist mein Retter, mein Heiland, mein Befreier, mein Heiler, mein Helfer und dir darf ich mein Leben anvertrauen. Du bist der Chauffeur meines Lebens. Halleluja und ich weiß, du bringst mich bis ans Ziel und mit dir bin ich in voller Sicherheit. Fanny Cross beschrieb ein wunderbares Lied, sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Seite, sicher an Jesu Brust. Ich bin sicher an Jesus Christus. Halleluja, Halleluja. Können wir Amen sagen? Amen. Amen.